Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Verhandlungssache. Ich begrüße recht herzlich den lieben Daniel. Hi.
Hallo Nils, ich grüße dich.
Komm, du willst vom Urlaub erzählen. Mach es. Du hast schon diesen Gesichtsausdruck, diesen ich will nein, erzählen.
Und ich erzähle nicht vom Urlaub, nein, sonst laufen wir wieder Gefahr, dass wir hier über das Toskana-Problem reden. Und eigentlich würde ich jetzt gerne unsere Hörerinnen und Hörer direkt fragen, ne, wie auch als Trainer, was war nochmal das Toskana-Problem? Ne, Nils, weißt du es? Frage ich dich jetzt mal.
Ja, ich kann dir erzählen. Wann haben wir telefoniert? Gestern oder vorgestern? Wann war das? Ja, vor ein paar Tagen. Ja. Vorgestern haben wir telefoniert und dann habe ich dem lieben Daniel erzählt, dass ich jedem in meinem Umfeld quasi so ein bisschen oberlehrerhaft das Toskana-Problem erzähle und auch so tue. So, ja, das kennt man ja, ist ja Herrschaftswissen. Das ist klar, das muss man wissen. Und da habe ich den Daniel angerufen und habe gesagt, du sag mal, von wem war das eigentlich, dieses Toskana-Problem? Daniel, das habe ich erfunden, das ist von mir. So, und also ich trage das in die Welt raus und vielleicht können wir hier auch diesen Podcast nutzen, um das Toskana-Problem, diesen schönen Begriff, einfach weltbekannt zu machen, dass das irgendwann im Unterricht gelehrt wird. Und dann heißt es, der Daniel Kagel, der dort damals erwähnt.
Genau, das geht zurück auf Daniel Kagel.
Das wäre doch schön, oder?
Genau, was war nochmal das Toskana-Problem, Nils? Magst du es unseren Hörerinnen nochmal ganz kurz in zwei Sätzen veranschaulichen?
Ja, wir können es, pass auf, wir machen es anhand eines Beispiels.
Ja.
Daniel, du warst ja im Urlaub. Wo warst du denn und wie war es da?
Ich war in Florida und
da war ich auch schon. Warte mal, das war vor 3 Jahren, aber ist auch dreckig geworden, muss man sagen. Florida, ne? War früher. Und ich kann dir sagen, ich war damals da in einem Hotel. Absolut das. Lass uns mal nicht über Florida reden, reden wir lieber über Hongkong.
Genau. Das ist das Florida- oder Toskana-Problem, Dubai-Problem, you name it. Nämlich das permanente Erzählen von einem selbst. Und das ist gerade im Vertrieb, gerade in der Verhandlung eben ein sehr, sehr schlechter Stil, weil wir erfahren nichts vom Gegenüber, aber sind permanent am Senden und das wollen wir eben vermeiden. Das Thema heute ist aber ein ganz anderes.
Ist ganz anderes. Finde ich gut, die Zuhörerinnen und Zuhörer derart zu verwirren mit ganz anderen Themen und dann zum Ursprungsthema zurückzukommen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob wir es nennen dürfen, ob wir da hier irgendwie auf eine schwarze Liste im Podcast-Hosting reinkommen. Also F-CK ab. Ne? Also genau. Im Grunde, wenn man etwas verbaselt hat, wenn man richtig ins Klo gegriffen hat, genau. Also ich glaube, wir sollten das Wort wirklich nicht sagen, weil dann könnte es wirklich passieren, dass wir hier gelistet werden irgendwo. Das sollten wir lieber lassen. Aber ihr wisst alle da draußen, was damit gemeint ist. Also wir wollen heute über Fails sprechen, über Momente, Verhandlungen, Situationen, in denen man ja einfach Mist gebaut hat, Fehler gemacht hat oder einfach Pech hatte. Und deshalb vielleicht da vorweggeschickt, ich finde das ganz toll, die Idee kam von Daniel, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass wir ja eine sehr schlechte Kultur des Scheiterns ohnehin in Deutschland haben. Und wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Bereichen der Welt auch. Aber gerade in Deutschland fällt mir das auf, dass wir ganz, ganz schlecht darin sind, Scheitern zuzugeben, auch mit Scheitern anderer Personen umzugehen. Da wird direkt draufgehauen mit ganz großen 7-Meilen-Stiefeln. Nee, mit ganz großen, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass wir darüber sprechen. Lange Rede,
ja,
ich wende bald zu dir.
Was wir auch machen, Nils, wir werden auch natürlich darüber sprechen, was konkret dezidiert haben wir an Fehlern gemacht, was können wir daraus lernen. Ich persönlich habe aus diesen Verhandlungsfails, die ich in meinem Leben schon zuhauf hatte, ganz, ganz viel gelernt. Und das bringe ich auch regelmäßig ein, dieses Wissen in meine Trainings. Und eine Geschichte, mit der fange ich immer gerne an, weil sie erst 4 oder 5 Jahre alt ist. Ich war also schon Trainer, auch schon Verhandlungsprofi, wenn man so will. Aber es ist heute noch, ja, diese Geschichte ist mir heute noch sehr, sehr präsent. Und zwar war das in Ägypten. Ja, die möchte ich kurz erzählen. Einige meiner Trainingsteilnehmer kennen die Geschichte auch. Wenn du in Ägypten bist, weißt du, da wird verhandelt. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich bin mit meiner Familie, also meinen beiden Kids und meiner Frau, über den Basar gegangen und dann wollte ich eine Wasserpistole für meinen Sohn kaufen. Nicht? Umgerechnet wollte der Verkäufer 15 Euro haben. Da ich ja weiß, dass die Kollegen da unten eben sehr stark ankern, bin ich eben hingegangen und habe gesagt, hey, pass auf, ich gebe dir 3 Euro. Ja, ich habe also einen Gegenanker rausgeworfen. Und wie ich halt so bin als Deutscher, 1,90 Meter groß, gucke ihn von oben herab an und sage ihm mit einem sehr jovialen Blick, 3 Euro mehr zahle ich dir nicht. Und zu meinem Erschüttern hat sich der Verkäufer umgedreht und ist gegangen. Ja, und das ist für mich völlig, ich war völlig konsterniert, weil ich überhaupt nicht gemerkt habe, was da gerade passiert. Und ich war selber so sauer, weil ich gedacht habe, gut, wenn der das nicht will, dann gehe ich halt wieder. Bin dann weitergegangen und dann hatte ich eine halbe Stunde später die Situation, dass meine Frau Schuhe haben wollte, irgendwelche Lederschuhe und selbes Thema. Der Verkäufer ankert wieder bei 60 Euro und da dachte ich, gut, wenn er 60 haben will oder wenn er 60 sagt, dann will er wahrscheinlich nur 20. Also habe ich irgendwie 12 oder 15 Euro geankert. Und dieselbe Reaktion kam, der Verkäufer dreht sich um und geht weg. Ja, und ich war völlig konsterniert und denke mir, was soll das? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich war so wütend, dass ich natürlich an dem Abend die Schuld komplett bei den Verkäufern gesehen habe. Ja, ich habe da nicht viel reflektiert und habe gesagt, also das ist ja blöd. Und ich habe eine Nacht drüber geschlafen und habe dann am nächsten Tag, ich weiß nicht, ich glaube, es war das Buch Negotiation Genius von Deepak Malhotra, was ich gelesen hatte. Und dann auf einmal fiel mir das sofort auf, was ich gemacht habe. Und die Hörerinnen und Hörer dürfen jetzt ja mal mit überlegen, was ist hier falsch gelaufen? Was könnt ihr euch vorstellen, ist hier grundlegend, wo ist der Fehler? Und ich kann schon mal vorwegnehmen, der Fehler liegt natürlich bei mir. Das Problem ist, dass ich hier zu offensichtlich, zu aufdringlich, zu überheblich reingegangen bin. Das heißt, ich habe dem Verkäufer das Gesicht genommen mit meiner Arroganz. Und das habe ich gemerkt und ich will die Story kurz machen. Am selben Abend, also am Tag drauf, am selben Abend bin ich mit meiner Familie wieder über den Basar, diesmal natürlich in andere Läden, weil mir es peinlich war, wieder zum selben zu gehen. Aber die verkaufen da ja fast alle das Gleiche. Und bin dann zu einem anderen Verkäufer, der hatte wieder bei der Pistole, bei der Spielzeugpistole, also bei der Wasserpistole, bei 15 Euro geankert. Und ich dieses Mal ein ganz anderes Verhalten, obwohl ich einen Gegenanker genauso wie gestern gesetzt hatte, habe aber mein Verhalten verändert und bin hingegangen und habe gesagt, ja, also ich weiß nicht genau, aber so vielleicht so 3 Euro, ja, mit einem fragenden Blick. Ne, so als offene Forderung, als ob ich es nicht genau wüsste. Und in diesem Moment ein Gesicht der Entrüstung beim Verkäufer, was, 3 Euro, das mache ich auf gar keinen Fall, also 10 Euro mehr könnte er nicht machen. Und zack, waren wir in der Verhandlung. Ja, und wir haben uns dann auch geeinigt auf 5 Euro am Ende des Tages und auch die Schuhe habe ich bekommen für 20 Euro am Ende des Tages. Warum ich das erzähle, ist dieser Fail am Tag vorher, der war eben ganz klar meine Schuld. Warum? Weil ich Menschen das Gesicht genommen habe und mit einer zu harten Forderungen, mit einem zu krassen, harten Anker angegriffen habe. Und das mögen Menschen nicht. Ja, und daraus können wir vieles lernen. Gerade wenn wir auch in die Gehaltsverhandlung gehen, wenn wir mit dem Einkäufer verhandeln, mit dem Verkäufer, dann ich warne davor, einen Anker zu setzen, getreu dem Motto 10%, basta. 80 Euro, Schluss, aus, mehr geht nicht. Da kann es sein, dass dein Gegenüber sagt, dieser Anker ist so weit weg, ich fühle mich gerade so beschissen von dir, dass ich hier die Verhandlung verlasse. Wenn der Anker gut gewählt ist, weil er noch in der Preisspanne ist, hast du die Tür weiterhin auf. Aber es gibt eben Anker, die sind derart unverschämt, die würde ich immer als offene Forderung, als mögliche Forderung formulieren. Und das habe ich danach gelernt. Das heißt, ich habe meinen Verhandlungsstil, das kann ich wirklich sagen, seit diesen Tagen viel mehr darauf fokussiert, eher so wie Inspektor Columbo zu verhandeln. Wir haben schon darüber gelernt. So als mögliche Forderung. Ich habe da noch eine Frage, eventuell vielleicht als Optionen, Anker als Optionen auszuwerfen. Und das hat dann auch funktioniert, einen Tag später.
Ja, schönes Beispiel. Und ich glaube, da können wir viel draus mitnehmen, weil da kann man sich, glaube ich, gut reinversetzen. Ne? Also in diese Situation. Jeder, der irgendwie in einem südlichen Land schon mal im Urlaub war, kennt diese Situation, hat sich dann wahrscheinlich vielleicht nicht am ersten Tag, aber spätestens am 5. Tag ähnlich verhalten wie du, wo man das Konzept einmal verstanden hat, wie es geht. Ne? Und letzten Endes hättest du ja mit beiden Wegen oder wolltest du zum gleichen Ziel hinaus und der zweite hat dann einfach funktioniert. Also schönes Beispiel. Mir ist übrigens bei der Vorbereitung auf diesen Podcast mal bewusst geworden, wie viel besser ich im Bereich Verhandlung geworden bin, nur aufgrund der Tatsache, dass ich Teil dieses Podcasts bin. Also es ist ganz, ganz verrückt. Ich habe ja vorher null mit Verhandlungen zu tun und habe auch sonst nichts mit Verhandlungen zu tun, nur wenig. Aber mir fällt das zum Beispiel bei Kleinanzeigen auf. Ich bin nämlich so ein Kleinanzeigenjäger, ne? Und mir fällt auf, dass ich da verhandle und dass ich immer zu einem, oder sagen wir mal, in 90% der Fälle zum Ziel komme, ne? Dass ich einen Anker setze, dass ich eine Butner suggeriere oft, ne? Also ob ich sie jetzt habe oder nicht, ne? Also keine Ahnung, so diese klassischen Dinger. Na gut, hat wenig mit dem Thema zu tun, aber wollte ich mal kurz an dieser Stelle, weil es gut gepasst hat.
Ich gebe dir das Geld dann später für diesen sehr tollen gut, Einwurf.
Sehr gut, ganz ja, genau. Das hören und dann habe ich noch alle haben. Bücher gekauft von Daniel und habe alle Online-Kurse gemacht und 1000 Trainings besucht und das war ganz, ganz große Klasse. 5 Sterne.
Gerne. Haben wir übrigens schon Werbung gemacht für meine Verhandlungskarten, für meine 33 Tipps und Tricks für Verhandlungen. Ich glaube noch nicht, dass ein Kartenspiel, was ich habe produzieren lassen für die Verhandlung, für meine Trainings, für die Inhalte, die gibt es auch käuflich zu erwerben. Das heißt, wer Interesse hat, 33 Tipps und Tricks auf einem Spielkartenformat, die rund um das Thema Verhandlungen helfen und unterstützen. Die kann man im Auto haben, mal im Schreibtisch liegen haben. Ich finde sie sehr hilfreich. Klar, die kommen auch von mir, aber meine Teilnehmenden bestätigen mir auch, dass die Dinger echt geil sind.
Ich habe mir das direkt 25 Mal gekauft und meine Wohnzimmerwand damit tapeziert.
Es ist eine Frechheit, mich hier zu verhohnepiepen.
Man tut, was man kann, um Freunde zu unterstützen. Nee, also Shoutout, wo kann ich die denn erwerben?
Die kannst du im Moment, wir bauen gerade einen Webshop, die kannst du im Moment noch nicht über einen Webshop erwerben. Im Moment musst du mir eine E-Mail oder eine persönliche Nachricht schicken, wenn du Interesse daran hast. Preis 14,95 €. Und dann kannst du mir einfach eine persönliche Nachricht schicken. Da kommen, glaube ich, nochmal 3 € Verpackung dazu. Und dann kriegst du das Set. Und darüber würde ich mich sehr freuen.
Ja, willkommen
mit einer 2025. Persönlich
Kann ich auch einen Fax schicken?
Ja, aber ein Telegramm geht.
Sehr gut. Webshop kommt. Das hört sich gut an. Okay, kommen wir mal zu einem F-CK-Up von mir. Ich habe leider irgendwie gar nicht so viel draus gelernt, sondern ich habe immer noch die Wut in mir. Ja. Und zwar sind wir vor kurzem umgezogen und haben gesagt, wir wollen, bevor wir unseren Kram reinbringen, wollen wir, dass die Wohnung noch einmal grundgereinigt wird. Ne? Und wenn ich sage wir, ist natürlich klar, dass er die Partnerin dafür.
Oh ja, muss jetzt aber dünnes Eis.
Dünnes Eis. Nee, damit wollte ich nicht auf das Gender-Thema, sondern auf die Reinlichkeitsunterschiede zwischen uns beiden kommen. Also sie ist da eher, naja, anderes Thema. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir eine Reinigungsfirma beauftragt haben und haben einen Pauschalpreis vereinbart von, ich glaube, 250 Euro und die sollten zu zweit kommen und haben gesagt, sie brauchen irgendwie, was weiß ich, 6 Stunden, ich weiß gar nicht mehr, ne? Also irgendwie sowas in dem Bereich, 5-6 Stunden, 2 Personen, war ein fairer Preis, war in Ordnung. So, im Endeffekt war es so, dass nur eine Reinigungskraft kam. So, und die kam und hat gesagt, ja, die andere hätte kurzfristig abgesagt, sie macht das jetzt alleine, ne? Und wollte das Geld vorab haben. So. Okay, gut, ganz normal. Rechnung aber, ne? Rechnung, 250 Euro, okay, bar, übergeben, unterschrieben, fertig, alles gut. Nach 1,5 Stunden war sie fertig, angeblich, also sagt, ich bin fertig, hier gibt's nichts mehr. Und ich würde dann jetzt gehen. Und wir, wie? Also, nee, das kann ja nicht sein, ne? Also, und dann haben wir so 1000 Sachen gesehen, haben gesagt, hier in der Küche, oben in den Schränken und was auch immer, ne? Und sie, nee, da hat sie geputzt, alles gut, sie wird jetzt gehen. Und dann hat sie ihre Sachen gepackt und ist gegangen.
So. Ja.
Und also ich war da, also erstmal war natürlich der Fehler, front up zu bezahlen, ne?
Genau.
Ich habe mich todesgeärgert, dass ich nicht intensiver was gesagt habe. Also, ne, also da stand gesagt, nein, also geht nicht. Also ich meine, das wäre ja auch ein Stundenlohn von, keine Ahnung, 180 Euro oder irgendwie sowas, ne? Ja.
Ja. Ja, also mir fällt natürlich spontan das Nuttenprinzip ein von Herb Cohn. Ne, haben wir darüber schon gesprochen? Ja, ne? Haben wir darüber nicht gesprochen bisher?
Erzähl mal.
das sogenannte Hooker Principle. Das Hooker Principle von Herb Cohn, also auf Deutsch das Nuttenprinzip, klingt jetzt erstmal etwas komisch, aber es ist ein gängiges Prinzip in der Verhandlung, woran du Macht erkennst. Ja, wann verhandeln Prostituierte mit ihrem Freier? Ich bleib jetzt mal bei Mann und Frau. Man kann das auch mit Mann und Mann, Frau und Mann machen, ist keine Rolle, aber in der Regel ist es ja Mann und Frau. Wann verhandelt eine Prostituierte mit ihrem Freier? Nils, das kannst du natürlich nicht wissen. Ich wusste es auch nicht. Ich habe auch erst einen Freund gefragt, der hat es mir erzählt, nämlich vor der Dienstleistung. Und sie bekommt auch das Geld vor der Dienstleistung. Ja, so, warum ist das so? Weil für die Prostituierte die Macht vor der Dienstleistung maximal hoch ist. Ihre Macht ist sehr hoch, seine Macht ist sehr niedrig. So, 5 Minuten später, naja, sagen wir mal 3 Minuten später, sieht es mit der Macht leider genau andersrum aus. Da ist nämlich ihre Macht absolut gering und seine Macht maximal hoch. Das heißt also, dieses Nuttenprinzip zeigt, wie sich innerhalb weniger Minuten ein Machtverhältnis komplett umkehren kann. Und das passiert eben, wenn du die Zahlungsweise entsprechend veränderst. Front-up-Bezahlung bedeutet immer eine Verschiebung der Macht. Und du hast eben in deinem Beispiel überhaupt keine Machtposition mehr über deine Putzkolonne, wenn ich das so sagen darf, weil du vorher bezahlt hast. Und das passiert vielen Menschen, die einfach im guten Glauben vorab bezahlen, weil sie wissen oder weil sie glauben zu wissen, dass die Leistung dann bezahlt wird oder erstellt wird, wird sie aber nicht. Und dann hast du, wie in deinem Fall gesehen, eben null Handhabe, null Möglichkeiten, um hier in irgendeiner Weise noch nachzuverhandeln. Dann geht die Putzfrau und dann war's das für dich. Ne? Und dann musst du halt sehr stark kämpfen, wenn du dein Geld wieder haben willst. Also achte immer darauf, wie ist deine Macht vor der Verhandlung? Und achte darauf, was du tust, um deine Machtverhältnisse zu verändern. Ne? Es geht nicht nur um die Butler. Es geht hier generell um den Zeitpunkt der Verhandlung und um den Zahlungsstrom. Wann zahle ich was? Gerade bei Handwerkern ein ganz, ganz, ganz heißes Eisen. Mhm.
Ja, also was für mich dann so ist, ich war danach wirklich sauer, richtig sauer. Hab dann, ne, ich bin dann jemand, dann kocht's kurz hoch, ne, und dann denke ich, jetzt ziehst du bis vors Kriegsverbrechertribunal nach Den Haag und verklagst alle, die auch nur so aussehen, wie irgendjemand, der in der Firma arbeitet. Ne. Drei Stammbäume tief wird jetzt alles weggeklagt, was geht. Und dann habe ich aber, ich habe so einen anderen Grundsatz in mir, der dann eingreift, dass ich versuche, ich habe so einen inneren Stundensatz, den gebe ich mir selber und hab's dann nicht gemacht, hab gesagt, okay, egal, abschreiben, ne, ich habe da jetzt bei der Nummer, was weiß ich, 200 Euro verloren, beispielsweise, ne, wenn ich jetzt in das Thema reingehe, investiere ich ja Minimum 4-5 Stunden und ich habe für mich selber einen inneren, höheren Stundensatz, dass ich sage, das lohnt sich nicht. Abschreiben, fertig, nächstes Thema.
Du erinnerst dich an unsere Folge über Sprüche. Jetzt wieder gern die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer. Welcher Spruch fällt mir da direkt ein? Stichwort Jens Korsen. Willst du Recht haben oder willst du deine Ruhe haben? Und in diesen Momenten gehen wir ganz oft so weit, dass wir sagen, ich will jetzt Recht haben, ich verklag die jetzt, ich will mein Geld zurück. Und wenn es nur 50 Euro sind. Aber die Frage müssen wir uns stellen in der Verhandlung, will ich jetzt zwingend Recht haben? Oder will ich hier langfristig meine Ruhe haben und schreibe die 200 Euro oder die 150 Euro ab? Von daher, glaube ich, hast du am Ende das Beste aus dieser blöden Situation gemacht und bist da nicht hinterhergegangen. Ich habe früher ganz oft dann hinterhergebrüllt und habe verklagt, beziehungsweise habe dann die Firma angeschrieben und das ist Unrecht, das ist gemein und ich will mein Geld zurück. Und da habe ich nicht nur Zeit investiert, sondern leider auch sehr, sehr viel Nerven. Das passiert mir heute auch nicht mehr.
Nächstes Beispiel, schieß los.
Ja, nächstes Beispiel und das passt ganz gut und auch das ist ein Beispiel, was ich unglaublich gerne erzähle, weil es ist auf der einen Seite schon ein bisschen peinlich, weil es auch meine manchmal bisweilen geistige Unzulänglichkeit erklärt und diese Geschichte passierte 2018. 2018 ist also jetzt schon 7 Jahre her, ich werde es aber nie vergessen, weil ich jedes Jahr daran erinnert werde. Warum? Das erzähle ich jetzt. Ich habe mir also 2018 zusammen mit meiner Frau einen Pool geleistet, einen Außenpool. Ne? Und die sind gar nicht so günstig, musste ich leider feststellen, so mit Jalousie und Gegenstromanlage, das kostet schon richtig Geld. Aber als Verhandlungsprofi habe ich natürlich meine Hausaufgaben gemacht seinerzeit und habe mir eine vernünftige Butler aufgebaut, hatte also Alternativangebote, die ich hier eingeholt habe, um dann mit meinem favorisierten Lieferanten in die Verhandlung zu gehen. Was soll ich sagen? Genau so lief es auch. Ich war top vorbereitet. Ich habe meinen favorisierten Anbieter, der ohnehin schon der günstigste und der beste unter Preis-Leistungs-Aspekten war, reingeholt, habe mit dem verhandelt, 3 Runden lang, In der ersten Runde habe ich ihn runterverhandelt, in der zweiten, in der dritten habe ich noch irgendwas zusätzlich bekommen. Und ich weiß noch, wie er bei mir im Wohnzimmer stand und gesagt hat, Herr Kagel, wenn Sie jetzt noch 100 Euro von mir wollen, dann gehe ich und dann will ich Sie auch nie wieder sehen. Ja, also ein sehr, wie man sagt, ein sehr dominantes Verhandlungsverhalten, ein sehr wettbewerbsorientiertes Verhandlungsverhalten von meiner Seite. Ich rieb mir innerlich also die Hände und dachte mir, ja, den hast du soweit. Dieser Lieferant ist am Limit. Ich hatte vorher schon den besten Preis. Jetzt hatte ich noch einen viel besseren Preis. Ich kann nur sagen, ich war super zufrieden. Ich habe ihm also die Hand entgegengestreckt. Wir haben den Deal gemacht und er hatte mir den Pool gebaut. Hier, schöner Außenpool mit allem drum und dran. Ich war auch absolut zufrieden mit der Leistung. Zum damaligen Zeitpunkt bin ich also davon ausgegangen, dass ich hier super verhandelt hatte und einen tollen Deal gemacht hatte. Ich hatte aber eine einzige Kleinigkeit übersehen. Ich hatte übersehen, dass dieser Poolbauer mich ja indirekt dazu zwingt, jedes Jahr die Überwinterung zu machen, die Einchlorierung und auch jedes Jahr im Frühjahr die Inbetriebnahme. Und genau das sollte mir jetzt seit 7 Jahren auf die Füße fallen. Weil jedes Mal, wenn der Knabe kommt und in Betrieb nimmt oder einmottet im Winter, dann berechnet der allein Fahrtkosten von fast 200 Euro und das sind keine 20 Kilometer. Und jedes Mal, wenn ich ihn anrufe und sage, Herr XY, meinen Sie nicht, dass das ein bisschen teuer ist, kommt seit 7 Jahren jedes Jahr dieselbe suffisante Antwort von ihm. Herr Kagel, das können gern andere machen, aber Sie wissen, dass Sie dann keine Gewährleistung mehr haben. Das heißt, hier in dieser Verhandlung habe ich einen grundlegenden Fehler gemacht. Ich habe nicht langfristig gedacht. Ich wollte den kurzfristigen Deal, ich wollte mein Gegenüber kurzfristig runterknüppeln, wenn man so will, und habe nicht langfristig gedacht, dass es in einer Kunden-Lieferanten-Beziehung, in einer Geschäftsbeziehung ganz oft ja auch um langfristige Geschäftsbeziehungen geht. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass dieser Mann jedes Jahr, wenn es um die Inbetriebnahme geht, sich die Hände reibt und sich das Ganze, den ganzen Deckungsbeitrag, den ich ihm damals abgenommen habe, den er jedes Jahr immer schön drauf addiert. Und das Schlimme ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde es genauso machen.
An welchen amerikanischen Präsidenten erinnert dich die Strategie, kurzfristig schnell einen Deal machen und die langfristigen Folgen vergessen? Ah. Ah, Theodore Roosevelt?
Damit sind wir beim Thema der letzten Folge, aber den Namen von unserem oder von diesem Menschen wollen wir ja nicht mehr im Erzählen der Folge. Ne? Aber ich finde es schön, wie gleich der Flashback bei dir kommt.
Gewisse Parallelen habe ich da erkannt. Ja, aber schöne Geschichte, aber hätte mir genauso passieren können. Also gut, da denkst du auch nicht dran. Ne?
Und genau da glaube ich, genau das glaube ich nicht, dass dir das passiert wäre. Und ich glaube, dass das vielen nicht passiert wäre. Warum nicht? Weil viele Verhandlungspartner, die ich kennengelernt habe, auch in meinen Trainings, sind eben keine so starken Wettbewerbsverhandler. Das heißt, mir, ich habe das ja schon öfter beleuchtet, ich habe bis vor einigen Jahren, ich habe das Verhalten jetzt geändert, aber ich war mein Leben lang, und ich bin es auch heute noch in Teilen, ein sehr wettbewerbsorientierter Verhandler. Das heißt, mir geht's ums Gewinnen. Und wenn es der letzte Euro ist, mir geht's ja offen gesagt nicht um den Euro. Mir geht's ja nicht darum, ob ich jetzt einen Euro spare oder 5 Euro. Also so gut, glaube ich, verdienen wir alle, dass 5 Euro jetzt nicht den Unterschied machen. Aber mir geht's verdammt nochmal ums Gewinn. Mir geht's darum, dass ich dich dahin bekomme, wo du gerade noch verkaufst, nicht? Genauso wie ich habe jetzt aus der Einkaufssituation geschildert, aber das kennen wir alle, wenn wir auf Mallorca sind und mit Helmut verhandeln. Ja, dann haben wir die Situation, dass wir eben irgendeinen Hut kaufen oder eine Ledertasche beim Helmut und wir gehen so lange mit dem Preis runter, bis wir den Stand verlassen und wenn er uns nicht mehr hinterherläuft, dann wissen wir, haben wir ihn so weit, dann haben wir ihn so weit unten, dass er dann den Deal macht zu einem etwas höheren Preis. Aber das ist ja dasselbe Prinzip und das macht eben auch nicht jeder. Nicht jeder verhandelt so hart, dass er auf Gedeih und Verderb jemanden da quasi auf die Knie zwingen will. Und deswegen glaube ich nicht, dass dir sowas passiert wäre, weil du vom Verhandlungstyp, glaube ich, eher etwas weicherer Verhandler bist.
Oder überlegt. Ich überlege, ob das zutreffend ist. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist so, dass ich, also ich habe den Wunsch natürlich schon, ne, auch dahin zu kommen. Aber ich glaube, mir fehlt dann letzten Endes irgendwie so ein bisschen die finale Härte, ne, oder da habe
ich. Und auch der Spaß.
Ja, und ich glaube, bei mir ist es auch ein bisschen Harmoniebedürftigkeit. Also ich, also ja, wenn ich mir vorstelle, mit dem Gegenüber gibt es nachher einen Handschlag, dann will ich noch irgendwie das Gefühl haben, der wird mich auch noch in den Arm nehmen und mir nicht nur die Hand geben und sagen, sie will ich nie wieder hier sehen. Ne? Ja. So, also das, da bin ich vielleicht ein bisschen zu harmoniebedürftig. Das mag
ich. Ja, Nils, und da bist du typisch deutsch. Ne? Guck dir die Amerikaner an. Die Amerikaner schreien sich in Verhandlungen zum Teil an und danach essen die gemeinsam Barbecue. Das ist in Deutschland eben ganz oft undenkbar. Und ich glaube, ich bin da etwas angelsächsisch geprägt, weil ich auch auf mal auf eine Highschool gegangen bin, eine gewisse Zeit lang. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich sehr, sehr, sehr stark geprägt war, 3 Jahre im Ausland, also 6 Jahre im Ausland gelebt, dass ich einfach hingehe und sage, hey, ich kann mit dir hart verhandeln, ich kann mit dir hart ins Gericht gehen und danach habe ich dich trotzdem lieb und ich gehe trotzdem danach ein Bier mit dir trinken oder ein Barbecue essen. Hm. Ne? Und das ist bei Deutschen ganz oft nicht der Fall. Wenn du einen Deutschen anschreist oder hart rannimmst in der Verhandlung, dann denkt er sich, boah, was ein Idiot, mit dem will ich nie wieder was zu tun haben. Und das eine, wir sind wieder bei meinem Lieblingsspruch, Mensch und Sache trennen. Und du hast gerade gesagt, es fällt dir schwer, ja. Und das ist eben schade. Mensch und Sache trennen. Es geht hier um die Sache. Es geht hier darum, dass ich den Preis. Ich habe, aber hier ist ja ein ganz anderer Fehler passiert. Das harte Verhandeln ist ja nicht so sehr das Problem. Die Frage ist, musst du deinen Lieferanten, musst du deinen Kunden immer aufs Letzte ausquetschen? Und das hat ja schon Lopez gemerkt, dass das katastrophale Folgen haben kann, damals bei der E-Klasse bei Mercedes. Wenn du deine Automobilzulieferer derart ausquetschst, dass sie nicht mehr produktiv sind, dann holen die sich die Kohle woanders, indem sie wie bei Lopez und bei der damaligen E-Klasse eben Schrott produzieren. Ne, dann haben sie Schrott-Zuliefererteile produziert, also wurde die E-Klasse damals auch Schrott.
Ja, ich finde, das kann man auch ganz gut. Jeder von uns hat ja wahrscheinlich mal in einer Mietwohnung gewohnt. Ne? Das ist ja ein ähnliches Beispiel. So, es gibt die Vermieter, die sagen, ich gehe ans absolute Maximum, was man nehmen darf, leg noch 1 Euro drüber, dass wenn es Ärger gibt, dass es vielleicht heißt, ah, komm, der 1 Euro ist egal. Also wirklich absolute Obergrenze. So, wenn da aber eine Glühbirne flackert, dann habe ich aber den Hörer am Telefon und sage, hier müssen 25 Handwerker hin, um das zu reparieren. Ne? Wenn ich aber weiß, die Miete, die ist wirklich moderat, das ist ein faires Ding, da kann der Wasserhahn tropfen, da gehe ich selbst ran und ruft nicht an. Ja. Ne? Und
ja,
also Beispiel. Wenn ein bisschen Luft zum Atmen ist, dann ist, glaube ich, da auch auf der anderen Seite noch ein bisschen Flexibilität da. Wahrscheinlich wären bei dir die Fahrtkosten vom Poolbauer zum Einmotten ein bisschen geringer. Wir lernen draus kein Pool bauen. Das wäre jetzt so auch mein Learning.
Das ist auch ein Learning, genau. Wer braucht schon Pool? Genau so ist es. Und auch die nächsten Beispiele, die ich bringe, sind geprägt von einem Verhandlungsstil, der eben durch mich geprägt ist. Und ich glaube, dass du jemand bist, der vielleicht in ganz anderer Hinsicht Fails erlebt hat, weil er eventuell gar nicht verhandelt hat oder zu weich verhandelt hat. Weil beides ist eben fälschlicherweise oder beides kann ein echtes Problem werden. Mhm. Und ich habe daraus gelernt. Ich habe meinen Verhandlungsstil seit einigen Jahren grundlegend verändert. Mein Lieblingsbeispiel immer Inspektor Columbo, weil der mir eben gut tut. Du bräuchtest den vielleicht nicht, weil du schon viel davon in dir trägst. Aber ich brauche den, weil ich weiß, bei mir geht's ums Gewinnen. Ich bin nun mal sehr rot oder ich habe Rotanteile, also gewisse Dominanzanteile in einer anderen Nomenklatur. Und das fällt mir in vielen Verhandlungen eben auch auf die Füße. Es gibt allerdings einen Verhandlungsbereich, wo mein ganzer Rotanteil, meine Dominanz nichts wert sind. Bei meinen Kindern. Ja, da kann ich so hart verhandeln, wie ich will. Ich habe jetzt erst ein schönes Fail, was ich jetzt hatte. Man nimmt es gar nicht als Fail wahr. Ja, im Grunde genommen, wenn man nicht bewusst darauf achtet, wo man überall in der Verhandlung federn lässt, dann fällt einem das ja leider gar nicht so richtig auf. Ne? Wenn wir jetzt mal unsere Hörerinnen und Hörer fragen, wann war dein letzter Fail in der Verhandlung? Ich bin mir sicher, egal wo du uns jetzt hörst, im Auto oder beim Joggen, ich glaube, dass du jetzt erstmal überlegen musst, wann habe ich denn das letzte Mal in der Verhandlung daneben gelegen? Und jetzt kommt ja die viel wichtigere Frage, was war der Grund, warum ich daneben gelegen habe? Was war der Grund, warum diese Verhandlung so in die Hose gegangen ist? Und das ist ja wichtig. So wie damals in Ägypten bei mir. Reflektieren, warum war das nicht von Erfolg gekrönt? Und wenn du das machst regelmäßig, egal ob du im Vertrieb, im Einkauf arbeitest, egal wo, aber dann wirst du eben besser. Mhm. Nur das machen die meisten eben nicht. Die meisten kriegen ja noch nicht mal mit, dass sie daneben gelegen haben oder dass das jetzt ein Fail war, ein tatsächlicher. So wie jetzt mit meinen Kindern vor ein paar Tagen. Ja, wir sind zurückgekommen aus dem Urlaub, ne? Du hast mich ja schon danach gefragt. Ich kann es jetzt nochmal platzieren. Wir waren in Florida. Ja.
War ich auch schon.
Genau. Ja, sehr schön, genau. Und die Kinder hatten natürlich entsprechend einen Jetlag. Und dann hieß es abends, ne, wenn wir jetzt hier 8 Uhr haben, ist es in Florida eben 6 Stunden früher, sodass die um 8, 9 Uhr noch überhaupt nicht müde waren. Meine Tochter geht also zu mir, wir haben sie um 8 ins Bett gepackt, weil wir wollten, dass sie sich wieder an den deutschen Schlafrhythmus gewöhnt. Und dann sagt sie, Papa, ich kann nicht schlafen, ich möchte noch Alexa hören. Ne? Also sie haben Alexa bei sich im Zimmer und die hören dann immer Hörbücher über Alexa, was wir prinzipiell auch okay finden, aber eben nicht zu lange, weil die sollen dann auch irgendwann schlafen. Und meine Tochter kennt auch schon den Begriff des Jetlags. Ne? 9 Jahre jetzt gerade erst geworden im Urlaub und jetzt weiß sie aber, was Jetlag ist. Ne? Und dann hat sie schon mal das als Argument gebracht und hat gesagt, ja, aber ich habe Jetlag. Ne? Da lachst du dich das erste Mal tot, wenn deine Tochter, deine 9-jährige Tochter argumentiert, ja, aber ich habe Jetlag. Ne? So, da sagst du, gut, okay, dann darfst du halt noch ein bisschen gucken. So, ja, sagt sie ein bisschen, also sie wirklich noch 2 Stunden. Sie, also vor 10 Uhr kann sie nicht schlafen. Ne? Wir können ja Uhren lesen und jetzt, das wird ja alles immer kritischer hier, je älter die werden. Und da hat sie also wunderbar geankert und ich habe gesagt, nix da. Also bis 10 Uhr auf gar keinen Fall, wenn dann überhaupt bis 9. Ne? Und meine Tochter, das Teufelsweib, hat sofort gesagt, okay. Und was wusste ich in diesem Moment? Was wusste ich in diesem Moment?
War ein Anker, 10 war ein Anker.
Ja, war ein dicker, fetter Anker von meiner Tochter, war happy. Ja, und eigentlich wollte ich nur noch, dass er eine Viertelstunde hört. Ja, eine Viertelstunde und maximal eine halbe Stunde. Aber durch den blöden Anker, 10 Uhr, hat sie mich auf 9 Uhr runtergedrückt. Ne? Und das ist, auf der einen Seite muss ich dann lachen. Ich sage dann immer zu meiner Tochter, du bist eine kleine Verhandlungsgaunerin. Ja, da lacht sie immer, ich lache auch, weil natürlich insgeheim bin ich ein bisschen stolz auf sie, logischerweise als Papa. Aber auf der anderen Seite denke ich mir natürlich auch verflucht, wie schnell du, also ich, in dem Fall reinfalle auf simpelste Verhandlungstechnik. Ne? Also wie viel Fehler auch ich im täglichen Miteinander, im Alltag mache bei Verhandlungen. Ich habe davon noch ganz viele Beispiele mitgebracht, aber das ist schon erschreckend, wie oft wir uns da die Butter vom Brot nehmen lassen. Mhm. Jetzt kann man sagen, gut, bei Kindern ist das wurscht und da ist ja auch irgendwo Familie und da geht's ja auch nicht ums Gewinnen. Das stimmt. Nur ich stelle mir die Frage, wenn es bei meiner Tochter funktioniert, funktioniert es dann auch beim Kunden oder beim Lieferanten, wenn er entsprechend agiert? Und ich glaube ganz oft schon.
Ne? Ja, kann ich im kleinen Rahmen mit einem 2,5-jährigen Sohn nachvollziehen. Ne? Der hat einfach Argumente, ne? Wenn der mit leichten Tränen in den Augen was fragt, da fällst du um. Da falle ich um. So, und da, es gibt, also ich glaube schon, dass ich auch eine gewisse Härte manchmal habe, ne? Die kann ich da nicht anwenden. Also das, ich glaube, das kannst du dir selbst eine Absolution ausstellen, dass nur weil es bei deiner Tochter nicht klappt, heißt das nicht, dass es im Business auch Einfluss hat. Das glaube ich nicht.
Nein, nein, das will ich damit auch nicht sagen. Ich glaube aber trotzdem, dass der menschliche Geist ganz oft schwach ist. Und auch wenn du Profi bist in einem Bereich, und ich würde mich als Verhandlungsprofi bezeichnen, mache ich in gewissen Dingen Fehler. Und zwar grundlegende Fehler. Jetzt kann man sagen, bei der Tochter ist das noch okay. Da macht man mit einem lachenden Auge, sagt man, okay, du Schlawinerin, ja, machen wir es halt so. Aber nein, habe ich mich auf was eingelassen, wo ich sage, okay, da hat sie jetzt echt gewonnen, die Verhandlung. Mhm. Das ist okay. Aber ich kann dir ein anderes Beispiel geben, wo ich mich wirklich, wirklich geärgert habe. Und das ist keine 2 Wochen her. Kommen wir wieder nach Florida. Ich habe ja Beispiele aus dem aktuellen Umfeld auch mal gesucht, nicht immer so lange her. Aber ich wollte, also wir waren in Miami und in Miami gibt es so Little Havana. Das ist ein Block, das ist ein Quarter, wo irgendwo nur Kubaner leben. Und da wollte ich unbedingt hin, weil ich liebe kubanische Küche und Zigarren wollte ich mir auch mal gucken. So eine Zigarrenmanufaktur wollte ich mir auch mal anschauen. Das fand ich ganz spannend. Also wir sind da hingefahren, wir hatten ja einen Mietwagen, sind da hingefahren. Und steigen dann aus und das war gar nicht so groß, wie wir das gedacht haben, das Little Havana. Das bestand eigentlich nur aus einer Straße. Und dann bin ich in den nächstbesten Zigarrenladen. Also das sind also Zigarren, kleine Zigarrenmanufakturen, Zigarren, wie nennt man das? Herstellungs Firmen, was weiß ich, keine Ahnung. Das ist ein Verkaufsladen mit einer kleinen Manufaktur dahinter. Und ich war so begeistert, dass ich gesehen habe, dass da hinten Zigarren gerollt wurden und da wurde auch überall schon Zigarre geraucht und das war ein tolle Atmosphäre und ich wollte da unbedingt rein. Was habe ich also gemacht? Ich habe gefragt, okay, was kostet das für mich und meine Frau oder für meine Frau und mich? Was kostet das, wenn wir jetzt hier mal eine Führung machen? Das haben die auch angeboten. Und dann sagte er, ja, $50 Ne? Sag ich, ja, okay, dann mache ich das. Ne? So, dann gehe ich mit ihm an die Kasse und dann sagt er 100. Und ich so, ja, okay, ja, für deine Frau und dich. Ja, und ich hatte schon mein Portemonnaie und ich hatte innerlich auch schon gekauft. Und ich selber, aber das war gleich am zweiten, dritten Tag, ich war auch ein bisschen unkonzentriert und dann gebe ich ihm die $100. Und diesen Moment werde ich jetzt erstmal so schnell nicht vergessen, weil mich das so nervt. Weil ich habe hier gleich mehrere Fehler gemacht. Es ist jetzt nicht unbedingt eine klassische Verhandlungssituation, hätte aber eine werden müssen, eine Verhandlungssituation. Ich habe mich hier doppelt und dreifach übers Ohr hauen lassen, weil ich drei Fehler gemacht habe. Ja? Erstens, ich habe Zeitdruck. Gedacht, dass ich Zeitdruck habe, dass ich das jetzt machen muss. Das ist prinzipiell schlecht in der Verhandlung. Zweitens, als er $200 gesagt hat, ich habe vorher nicht klargestellt, was in diesen $50 inbegriffen ist, auch welche Leistungen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel davon ausgegangen, dass er mir eine Zigarre mitgibt. Also, dass man für $50 erwarten könnte, dass man so als kleines Präsent eine Zigarre mitbekommt. Das hatte ich irgendwie, das war für mich klar, dass man da eine geschenkte Zigarre bekommt. Ne? Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, habe ich natürlich nicht bekommen. Ich habe nicht gefragt, was damit drin ist. Also, ich bin nach 20 Minuten da wieder rausgegangen, weil danach war das Ding durch. Ich habe also $100 für 20 Minuten bezahlt für meine Frau und mich. Wir durften eine Zigarre rauchen. Ja, ich bin also kein Raucher. Für mich war das eher spannend mal zu erleben, aber es war auch interessant. Aber ich habe einfach nicht tief genug gefragt, was alles im Preis drin ist. Und dann habe ich einen dritten grundlegenden Fehler gemacht. Und auch da kommt mir wieder mein Gemüt und mein Charakter zum Nachteil. Ich wollte schnell den Abschluss. Und zwar mit aller Klarheit. Was habe ich also nicht gemacht? Ich habe mir keine Butler gesucht. Auch wieder mal keine Butler. Das heißt, wäre ich nur 10 Minuten diese Straße entlang gegangen, hätte ich noch 37 andere Zigarrenmanufakturen gesehen. Und dann hätte ich fragen können und Angebote sammeln können. Klar, jetzt ist die Frage natürlich, hat man die Zeit, hat man die Lust dazu? Das ist eine andere Frage. Aber ich hätte zumindest mal ein Sentiment, ein Gespür dafür bekommen, ob $100 für so eine 20-Minuten-Führung irgendwie gerechtfertigt wären. Ich habe, als ich die anderen Zigarrenläden gesehen habe, dann eine Stunde später, habe ich mich gefragt, soll ich da jetzt reingehen und mal fragen, was das gekostet hätte? Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich wollte keine schlechte Laune haben. Weil ich hätte mir vorstellen können, dass die alle gesagt haben, ja, für $20 kriegst du hier eine super Führung. Und wir schenken dir noch eine Zigarre. Ja, da wäre ich ausgerastet. Und deswegen wollte ich mir das ersparen. Ich habe mich auch ermahnt dazu, mich nicht zu ärgern, weil ich im Urlaub bin. Aber gerade jetzt auch nach dem Urlaub, als wir jetzt über die Fails geredet haben oder im Vorfeld, wir haben uns ja im Vorfeld schon abgesprochen, ist mir klar geworden, dass ich hier gleich mehrere Fehler gemacht habe und ich viel zu schnell aus der Hüfte geschossen habe. Was mir leider immer wieder mal passiert, wenn ich etwas unbedingt haben will und der Meinung bin, dass ich das jetzt brauche. Nein, mach dir klar für die Zukunft, du brauchst es nicht jetzt sofort. Nichts immer jetzt sofort. Lass dir Zeit. Und den Fehler habe ich eben vor 2 Wochen gemacht.
Schöne Story. Ja. Lass mich mal eine erzählen, die, glaube ich, auf 2 Probleme zurückzuführen sind. Das eine ist Ego und das andere ist, glaube ich, objektive Kriterien. Wir hatten es ja nie richtig besprochen im Harvard-Konzept, ne? Aber ich glaube, dass es damit reinspielt. Und hätte ich, das vielleicht lerne ich ja noch bei dem Part was. Und zwar, dies ist 20 Jahre her. Sehr lange, war ich 16. Und zwar habe ich, ich weiß gar nicht, ob du das schon wusstest, ich weiß gar nicht, ob du die Story kennst. Ich habe mit 16 mal eine Firma gegründet. Und was gar nicht so einfach ist, das heißt, es war über eine Limited-Gesellschaft in England. Und wir haben damals einen sehr, sehr großen deutschlandweiten Wettbewerb gewonnen, auch noch mit so einem kleinen Spin. Also es hatte schon einen kleinen Hype. Und wir waren 4, 5 Jungs maximal motiviert und von sich überzeugt, jetzt ist hier der, sind die nächsten Bill Gates dieser Welt geboren. Und haben also, hatten auch einen großen Hype kurzzeitig, also wirklich 4, 5 Tage so in dem Bereich. Server zusammengebrochen hat, heise.de und Server zur Verfügung gestellt und so weiter und so weiter. Na gut, auf jeden Fall haben wir ein Kaufangebot bekommen. Ich glaube, 110.000 oder $115.000 und zwar aus Dubai damals.
Aus Dubai?
Dubai okay. War damals noch nicht so bekannt, wie es jetzt irgendwie in den letzten Jahren geworden ist, aber wir hatten dann ein Kaufangebot. Und was wir gesagt haben, ist nach 10 Sekunden, nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist völlig bescheuert. Gar nicht verhandelt. Einfach blank abgelehnt. 6 Monate später das Ding gegen die Wand gefahren.
Ne? Oh,
ja. So, und ich finde, da sind zwei Sachen reingelaufen. Das erste ist Ego. Ne? Unfassbares Ego-Problem. Und das hat Jahre auch gebraucht und harte Arbeit, dass ich an meinem Ego gearbeitet habe. Ich habe es in der zweiten Firma danach auch gehabt, dass ich auch so einen Höhenflug hatte und dachte hier, ich kann nichts aufhalten und ne, keine Ahnung. Ne? Und habe ich wirklich jahrelang dran gearbeitet und glaube, dass ich jetzt auch einigermaßen im Griff habe mittlerweile. Aber das war zu der damaligen Zeit, war ich einer der führenden Treiber, zu sagen, niemals verkaufen wir. Der kann eine 500.000 auf den Tisch legen. Dann diskutieren wir mal darüber. Und das zweite Thema ist dann, wahrscheinlich da inkludiert, objektive Kriterien. Ne? Also zu sagen, wir sind alle 16 Jahre alt, wir sind in der Schule, wir müssen Abi machen, wir haben eine Limited-Gesellschaft in England gegründet, keiner von uns hat irgendwie Ahnung von Business, von Marketing, von Vertrieb, was auch immer, wir haben eine coole Idee und eine coole Plattform, das war's. Ne? Wie wollen wir das Ding überhaupt groß machen? Wie sollen das funktionieren? Eigenkapital, nichts, insgesamt vielleicht 10.000 Euro mit allem kumuliert, was da drin war. Also es war im Grunde zum Scheitern verurteilt, die ganze Nummer. Und da objektiv rangehen an die ganze Nummer, hätte gesagt, werd das Ding los und wenn es nachher für 10.000 ist, werd das Ding einfach los. Ne? Nutzt die Situation jetzt aus. Und das weiß ich jetzt viele Jahre später, dass das damals ein großer Fail war, ne? das nicht zu tun. Und keine Ahnung, wie eine Verhandlung gelaufen wäre, wahrscheinlich auch teuer, das nicht gemacht zu haben.
Ja, und was ich besonders schön finde an diesem Fail ist, dass du eben reflektiert hast, dass das Ego dir hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das nicht schon dutzende Male passiert ist, dass mein Ego mir üble Striche durch die Rechnung gemacht hat, weil ich unbedingt gewinnen will. Ja, und ich finde, du hast die Sachlage genau richtig analysiert. Es ist eine Frage der objektiven Kriterien und vor allen Dingen eine Frage des Egos. Ich kann jedem und jeder Verhandlerin nur empfehlen, hinterfrag mal dein eigenes Ego. Egal, ob es um Gehaltsverhandlungen geht oder Preisverhandlungen geht oder ob du dein nächstes Haus oder dein Pool verhandeln willst, stell dein Ego nach hinten. Eine kleine Geschichte, die ich auch erzählen kann, ist auch jetzt schon, das war 2004, ist also auch schon viele, viele Jahre her. Das weiß ich auch, da habe ich einen Deal scheitern lassen wegen 250 Euro, da war der Euro gerade frisch. Da wollte ich mir einen Sportwagen kaufen, damals eine Cobra, weiß ich noch, eine AC Cobra, natürlich keine Original, sondern so ein Nachbau-Kit, aber damals immerhin noch 23.500 Euro wollte der haben, war eine Langversion, wollte ich unbedingt haben. Und die war wunderschön, ja. Und da habe ich so lange mit dem verhandelt und ich habe es an 250 Euro scheitern lassen. Also ich wollte so sehr 23,5 und er hat gesagt 23.750. Ich habe dem sogar eine PowerPoint-Präsentation gebastelt. Wirklich, ich habe alles in die Waagschale geworfen. Ich wollte nicht mehr als 23,5 bezahlen. Und war mir sicher, dass er das macht. Und er hat es nicht gemacht. Er hat es dann woanders gekauft. Und verkauft, muss ich sagen. Und ich habe den Wagen nicht bekommen. Ich habe mir dann irgendwie über andere Schritte dann eine Cobra damals besorgt. Die habe ich da 2 Jahre gefahren. Aber die war auch teurer gewesen. Also von daher, auch da musste ich bluten. Und auch da, Nils, kann ich dir sagen, war mein Ego wieder mein Problem. Weil ich gesagt habe, diese 250 Euro, die gewinne ich noch, mein Freund. Die gewinne ich noch. Und unterm Strich, und wir beide, da fällt mir eben auch immer unsere Geschichte ein, wir telefonieren sehr viel, wir reden sehr viel über Immobilien und da fällt mir eben auch immer etwas ein, was ich auch ganz viel bei anderen Podcasts höre. Ich höre ja den Immocation Podcast, um da mal ein bisschen Werbung zu machen, sehr gerne und das sagt mir der Marco halt auch immer, spiel das Long Game. Ja, es spielt keine Rolle, ob du jetzt einen Zinssatz von 3,6 oder 3,7% hast. Es spielt keine Rolle, ob du dir jetzt eine Wohnung holst und die 10.000 Euro günstiger oder teurer bezahlst. Natürlich ist das schön, aber im Long Game spielt das nicht die zentrale Rolle. Und deswegen kann ich unsere Hörerinnen und Hörer auch immer nur ermutigen, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, wenn es um Preisverhandlungen geht, halt die Hand unter dem Deal und frag dich, macht der Deal denn so langfristig noch Sinn? Und wenn du sagst, ja, er macht auch zu dem Preis noch für mich Sinn, dann kann das auch trotzdem noch ein guter Deal sein, ohne dass du gleich den letzten Euro und die letzte Banane da rausquetschst. Und das musste ich eben auch schmerzhaft lernen. Das muss ich heute noch lernen, weil ich ganz oft versuche, ans Limit zu gehen bei meinen Kunden oder bei meinen Patienten, sage ich schon, bei meinen Lieferanten, wenn ich selber in einer Einkaufssituation bin.
Beim Thema Ego, glaube ich, also für mich gibt es so ein Bild, das finde ich super spannend. Es gibt ja so diesen Ego-Papst weltweit, das ist Ryan Holiday, ne, der ja auch ein Buch darüber geschrieben hat, Ego is your enemy, ne? Und der hat sich riesengroß auf dem Unterarm dein Ego ist dein Feind, also Ego is your enemy, tätowieren lassen, weil er sagt, ich habe ein Buch darüber geschrieben, ich habe zehntausende Stunden investiert und trotzdem möchte ich jedes Mal, wenn ich einen Stift in der Hand halte und zum Beispiel irgendwas unterschreibe, ne, daran erinnert werden, denk an das Ego, denk an das Ego, denk an das Ego. Hatten wir ja auch in der
Podcast-Folge. Genau, hatten wir auch, ne? Memento Mori, bedenke auch, du bist sterblich, damit dir klar wird, Junge, halt dein Ego zurück. Da bin ich ein ganz großer Fan von, ich auch, Ryan Holiday. Aber keine leichte Kost. Das müssen wir jetzt unseren Zuhörern sagen. Wer sich das Buch kaufen will, der sollte das Buch kaufen, nicht das Hörbuch. Ich weiß gar nicht, ob es das als Hörbuch gibt. Aber das kann man nicht während des Autofahrens hören, weil das ist schon schwere Kost. Wir reden hier über Stoiker, wir reden hier über Marc Aurel, Epiktet. Und das ist meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du es siehst, Nils, aber ich halte das für sehr schwere Kost.
Oh, ich hätte das jetzt tatsächlich, ich hätte das ganz anders gesehen. Also ich würde sogar sagen, dass das recht, also zumindest Ego is your enemy, ist, finde ich, ein schön, leicht lesbares Buch. Aber das ist der intellektuelle Unterschied bei uns
beiden. Ja, genau. Merkt man dann auch ganz weil ich mehr Tiefgang habe und die Sachen mehr durcharbeite und durchdenke als du, weil du eher oberflächlich
unterwegs bist. Ich gucke mir immer nur die Bilder an. Das ist immer so
mein Genau,
das
ist da so suchst du aber in dem Buch vergeblich.
Ja. Mann. Ich frage mich, ob wir bei den Jahreszahlen in dieser Podcast-Folge, kennst du diese Leute, die so ganz schlecht Geschichten erzählen und die Jahreszahlen, die völlig irrelevant sind. 2003 war ich, es muss 2010 gewesen sein. Ach nee, da ist die Hannelore ja noch gar nicht verheiratet gewesen. Es war doch 2007 und es ist völlig irrelevant für die Scheißgeschichte. Ob uns das so passiert ist in der Folge.
Ja, ich hoffe nicht, dass wir die Hälfte der Hörer jetzt verloren haben, weil wir uns über Jahreszahlen gestritten haben. Aber auch das wäre wieder ein Verhandlungsthema.
So sieht's aus. Daniel, sollen wir hier mal eine Schleife drum machen?
Finde ich gut. Das waren ein paar Fails. Wenn du keine mehr hast, ich hätte noch so viele, wo mein Ego mit mir durchgegangen ist. Aber ich glaube, es ist klar geworden, die Botschaft lautet, reflektiere, wenn du eine Verhandlung verloren hast. Woran hat es gelegen? Das ist die Frage, die du dir immer stellst. Woran hat es gelegen? Und dann zieh deine Schlüsse raus und werd morgen jemand, der besser ist, als er heute war.
Ich will tatsächlich noch eine Sache ergänzen, die ich die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf habe, weil wir in dieser Podcast-Folge sehr viel über Gegenstände gesprochen haben, die jetzt erstmal in einem hochpreisigen Segment unterwegs sind, ne, von Cobra und Immobilien und hier und da und halala. Und du hattest auch mal kurz diesen Satz gesagt, es kommt jetzt nicht auf die 5 Euro oder auf die 50 Euro an. Ne? Weil da habe ich drüber nachgedacht und dachte eigentlich, dass was sich durch mein Leben zieht, dass ich nie richtig dickes Geld verdient habe. Was sich aber durch mein Leben zieht, ist, dass ich schon immer versuche, gute Deals zu machen. Ne? Stichwort Donald Trump. Ne? Immer Deals machen, gute Deals machen. Und ich glaube, dass da schon auch eine Art Zinseszinseffekt entsteht. Das heißt, auch das, was du sagst, ich erinnere mich an deinen Satz, ich verhandle an der Käsetheke, ne, um 10 Gramm mehr Käse. Ich glaube, dass es da einen Zinseszinseffekt gibt. Wenn du das jahrelang machst, jahrelang, immer wieder und 1000 mal 35 Euro, die er deals und erwirtschaftest, ne? Und das clever anlegst und so weiter, dann glaube ich, ist das schon auch sehr wertvoll. Deshalb, das wollte ich nochmal kurz loswerden, dass ich auch nicht in diesen Sphären jongliere normalerweise.
Das sehe ich genauso wie du. Lass uns dabei nicht vergessen, das Gegenüber darf nicht auf der Strecke bleiben. Ne? Nutz deine Macht nicht immer aus und lass dem anderen auch noch seine Schnitte. Das glaube ich, habe ich durch meine Fails gelernt.
Wunderbar. Lieber Daniel, hat Spaß gemacht. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.